भगवते वासुदेवाय
seit einiger Zeit in Berlin, ich glaube jetzt ununterbrochen 2 Wochen, und habe etwas festgestellt, was ich mit einem Berlinern besprochen habe. Und zwar gibt es Phasen in meinem Aufenthalt, wo ich von einer unglaublichen Emsigkeit also das ist schlechte Pädagogie, zu sagen, wir müssen eine Beschäftigung für die Kinder machen. Gibt es? Ja, ist nicht die Lösung. Beschäftigung. Spiele. Brot.
Jawohl.
Die Beschäftigung. Das ist die Lösung. Und zwar haben viele mit mir darüber gesprochen, dass man während des Aufenthaltes in Berlin, vielleicht die singen möchten, können das auch machen, aber auch für die Kinder vielleicht. Man fühlt sich einmal sehr begeistert, sehr aktiv, sehr regsam, sehr zu unglaublichen Energieaufbringungen fähig. Und das andere Mal bekommt man in Berlin eine Art von Trägheit, die zu einer Untätigkeit führt, zu Missmut vielleicht, Unbehagen, Traurigkeit und bei manchen von uns, die ein bisschen sensibel sind, regelrecht zu Tiefphasen in ihrem Gemüt. Was ist das, dieses abwechselnde Eintreten von einem unglaublichen Tätigkeitsdrang und dann aber das Abschlaffen, das Besuchen eines Tales, eines psychologischen Tales. Was ist das eigentlich? In den vedischen Schriften wird gesagt, dass das ewige Spiel zwischen Rajas und Tamas ist. Der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die uns zu Tätigkeiten, auch zur Sexualität, zu dem Aufbau von Projekten animiert. Und dann das genaue Gegenteil, was eintritt, wenn sich die Erscheinungsweise der Leidenschaft erschöpft. Und niemand kann ständig in diesem Leidenschaftssog tätig sein. Die Unwissenheit, die Trägheit, die Abgespanntheit, die vielleicht auch das Missverständnis, die Unwissenheit. So, Berlin ist dieses, weil wir hier eine Großstadt haben, ist dieses Spiel der Erscheinungsweisen, Rajagun und Tamagun, sehr stark vertreten. Und für einen spirituellen Menschen ist es sehr wichtig, diesem Zugriff der Erscheinungsweisen zu entkommen und auf eine andere Ebene zu kommen, wo er stetig oder sie stetig in ihrem spirituellen Leben sein kann. Und ich möchte heute sehr gerne darüber sprechen, denn mir wurde dies sehr, sehr klar, als ich in dem Himalaya-Gebirge eine Höhle aufsuchte, wo noch immer der Einfluss einer großen Persönlichkeit zu spüren ist, dem ehemaligen König Muchukunda. Ich möchte aber zunächst einmal mein Thema gerne einleiten, indem ich ein bisschen über Trägheit spreche. Gemäß des Physikers Isaac Newton ist Trägheit der normale Zustand von materiellen Dingen. Materielle Dinge verweilen in einem Zustand der Trägheit. Sie sind einfach das Glas hier fixiert. Trägheit beschreibt einen Körper, der in einem Zustand der Ruhe ist. Ich spreche jetzt von materiellen Dingen, die in einem Zustand der Ruhe sind, diese Trägheit. Wenn dann zu diesem Objekt eine Art Pushing kommt, ein Antrieb kommt, dann reagiert dieses Objekt zunächst einmal mit einem Widerstand, den man in der Physik den Haftwiderstand bezeichnet. Ich müsste ein bisschen Kraft anwenden, um dieses Glas, schaut mal her, zu bewegen. Und wenn das dann in Bewegung ist, dann kann ich diese Bewegung beibehalten. Aber zunächst einmal muss ich den Haftwiderstand überwinden. Ich finde, das ist eine sehr gute Definition von unserem Zustand in der materiellen Welt, wo wir aus der spirituellen Perspektive in einem Zustand der Trägheit und des Schlafes sind. Und immer dann, wenn wir von außen Impulse erhalten, um diesen Traumzustand oder diesen Schlafzustand zu überwinden, reagieren wir zunächst einmal mit einem Haftwiderstand. Wir haften an die alten Gebräuche und die alten Gewohnheiten und lassen uns nur sehr schwer in Bewegung setzen. Die meisten Menschen fangen erst an, aus ihrer Komfortzone aufzubrechen, wenn es ihnen so unerträglich wird da drin, dass sie einfach nur das Leid, was dort aufgetreten ist, meiden möchten. Wenigen Menschen gelingt es, diese Bewegung aufrechtzuerhalten im spirituellen Leben, weil selbst dann, wenn sie durch Umstände gezwungen den spirituellen Pfad antreten und die ersten Haftwiderstände aufgegeben haben, kommt doch auf dem Wege aufs Neue wieder Widerstände in ihnen auf. Anhaftungen, die meistens sogar die gleichen Anhaftungen wie damals sind, nur in einer neuen Verkleidung, in einer neuen Form. Ich habe viel darüber gesprochen, als ich vor einem Jahr öfters Vorlesungen gegeben habe über die verschiedenen Modelle, die unseren spirituellen Fortschritt beschreiben können. Und ich habe damals gesagt, dass die meisten Menschen denken, der spirituelle Fortschritt, der geht so wie das Zeichen der Deutschen Bank, nicht? Ein Pfeil, der so schräg nach oben geht, ohne Ende zu finden. Das wird den deutschen Bänklern auch bald vergehen, dieses Zeichen. Aber viele denken, ich fange an und dann bin ich irgendwo ganz hoch oben in so einem Vektor, in so einer Entwicklung. Aber was sie tatsächlich auf dem spirituellen Weg merken, ist, dass sie immer wieder aufs Neue mit den gleichen Anhaftungen zu tun haben. Und insofern könnte man das Modell einer Spirale entwickeln für den spirituellen Fortschritt. Es geht höher und es geht höher, aber man kommt immer wieder an den gleichen Punkt vorbei. In der Kurve, die man macht, in dieser spiralförmigen Bewegung. Nämlich bestimmten Anhaftungen, die sehr viel mit dem Ego zu tun haben und so weiter. Gut, ich möchte nicht darüber heute in Einzelheiten sprechen, sondern sagen, in dem Augenblick, wo wir in unser Leben einen spirituellen Anstoß hineintun, werden wir es mit Widerständen zu tun haben. Anhaftung zu Deutsch gesagt. Haftwiderständen würde die Physik dazu sagen, wenn ein Körper, der vorher in Ruhe war, in einem Ruhezustand, anfängt sich zu bewegen. Dann muss dieser Widerstand immer überwunden werden. Und das muss immer wieder aufs Neue geschehen. Das spirituelles Leben heißt nicht zu sagen, Krishna, heute, vor 20 Jahren, Krishna, ich bin dein. Du musst jeden Augenblick deine Freiheit ausnutzen und eine Liebeserklärung an Gott machen. Jeden Augenblick muss die nochmal wiederholt werden, mal erneuert werden. Und zwar mit deinem jetzigen Inhalt gefüllt werden, den du jetzt in dir hast. Gut. Prabhupada sprach einmal in einem oft gehörten Beispiel über diesen Widerspann, diesen Widerstand, den wir unbewusst oder bewusst dem spirituellen Fortschritt entgegenbringen. Er benutzte das Beispiel eines Ruderbootes, in dem gerudert wird ohne Ende, was sich aber nicht fortbewegen kann, weil der Anker noch nicht gelüftet ist. So ist es auch im spirituellen Leben. Wir können uns noch so sehr abmühen, solange der Anker, nämlich nach eigener Befriedigung zu trachten, noch nicht gelichtet ist, wird immer wieder aufs Neue der Haftwiderstand einsetzen. Ich habe heute versucht, ein Gedicht zu fassen. Jeder wird Gott sehen. Wir können uns entscheiden, ob wir ihn sehen im Gewand eines Tänzers gekleidet, der zu einem Freudenfest geht, oder ob wir ihn sehen werden von einer Bahre aus, wenn wir mit den Füßen voran aus dem Apartment getragen werden, im Augenblick unseres Todes. Jeder wird den Höchsten begegnen, auf seine Weise oder auf ihre Weise. Wir können uns entscheiden, ob wir festlich, tanzend und singend ihn sehen oder ihn anders wahrnehmen im Augenblick des Todes in Form seiner Zeitenergie, seiner Kala Shakti. So, ich möchte heute sehr gerne euch ein bisschen erzählen, wie dieser Haftwiderstand aufgegeben wurde und wie ein Individuum einen großen spirituellen Fortschritt mache, weil ich glaube, dass wir ganz viel von ihm lernen können. Ich habe hierüber in meinem Buch Der große Abschied geschrieben, im 7. Kapitel, wo ich versucht habe, noch einmal den Besuch in einer Höhle darzustellen. Heute brechen wir nach einem erneuten Besuch im Tempel zu der Höhle von Muchukunda auf. Sie liegt hoch in den Bergen und ist nur mit der Hilfe eines erfahrenen Bergführers zu erreichen. Inzwischen hat sich hier bei den Bergbewohnern herumgesprochen, dass weiße Mönche in Badrinath und Umgebung pilgern. Sie organisieren unter sich einen wegkundigen Bergführer, einen jungen Burschen, der uns die steilen Bergpfade hinaufführt. Ich weiß noch, da kletterte dieser junge Knabe uns voran und wir sind also richtig diese Himalaya-Berge hochgeklettert. Es war unglaublich anstrengend. Wir schwitzten bald, weil wir direkt in der Sonne kletterten. Und es war auch unglaublich kühl. Also wir waren nicht angeseilt und wir sind trotzdem in den No-Path gegangen, also den Berg hochgeklettert ohne einen Bergpfad. Und nur euch ein bisschen diese Szene zu schildern, weil sie uns ganz gut einführt in das, was ich heute zu erzählen habe, möchte ich es gerne vorlesen. Der Himalaya zeigt sich von seiner freundlichsten Seite. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel herab. Wir gehen an vielen Blumen vorbei, schauen immer wieder von oben in das Tal des Saraswati-Flusses hinein, die bald wie ein silbernes Band unter uns fließt und deren Rauschen nur noch wie ein geheimnisvolles Flüstern an unser Ohr dringt. Die Berglandschaft ist malerisch schön. Steinige Pfade, manchmal keine Pfade, einmal eine Brücke aus Stein, manchmal springen und immer wieder hören, aber kein einziger Mensch. Inzwischen haben sich ja viele der echten Yogis höher in den Himalaya zurückgezogen, weil sie den Kontakt mit den Talmenschen, die vorwiegend für die Befriedigung ihrer materiellen Sinne leben, bewusst vermeiden. Nun beschreibe ich, wie wir in die Höhle Muchukundas kommen. Wir hatten eine große Taschenlampe extra für den Zweck mitgenommen von Europa, so eine aus Chicago, wie sie die Polizei benutzt. Und wir sind dann alleine in diese Höhle reingegangen. Der Bergführer sagte, Sapa Sapa, es gibt Schlangen da drin. Aber das ist natürlich für unser eins, also als ich noch jung war, war das gerade die Aufforderung, jetzt erst recht zu gehen. Und ich beschreibe dann, wie wir in die Höhle kamen und dort im Steinbett eingeprägt, deutlich sichtbar, die Lotusfüße von Krishna blickten. Krishna war nämlich in dieser Höhle erschienen und hatte seine Lotusfüße dort im Gestein abgedrückt und es war noch zu sehen. Nun, wer war Muchukunda, der in dieser Höhle lebte? Das möchte ich euch auch vorlesen, dann brauche ich das nicht alles zu erzählen. Muchukunda war ein König, der einst von den Halbgöttern gebeten wurde, ihn in einer Schlacht gegen die Dämonen beizustehen. Er willigte ein und wurde von einem Luftfahrzeug zu den himmlischen Planeten gebracht, wo er viele Jahre den Halbgöttern im Kampf um die Vorherrschaft im Universum beistand. Es stellte sich bald heraus, dass Muchukunda, der göttliche Waffen besaß, eine unverzichtbare Hilfe für die Halbgötter war, welche die Schlacht durch seine Hilfe gewann. Und nach dieser anstrengenden Schlacht, die in einer Konfrontation stattfand, wie sie selbst im Herr der Ringe nicht richtig dargestellt werden kann, nicht? Wo also die dämonischen Armeen unter der Führung von Bali heftig kämpfend die himmlischen von ihren Planeten vertrieben. In dieser Schlacht hat Muchukunda die entscheidenden strategischen Siege davongebracht, weil er eben diese unglaublichen Waffen beherrschte, die mit Mantrakraft gezündet wurden und dann wirklich richtige Abteilung des Dämonenherrs niedermachte. Die arbeiten mit geballter Lichtenergie und das war too much für die Asuras, für die Dämonen. So am Ende dieser Schlacht, wo viele das Leben gelassen hatten, fragten ihn die Devatas, die himmlischen, erfreut, was wünschst du dir? Und Muchukunda war so müde vor Kämpfen, dass er einfach nur noch einen tamassischen Wunsch hatte. Ein Wunsch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Er fühlte sich wie ein Berliner, der sich überanstrengt hatte. Er sagte, alles, was ich will, ist ohne Störung zu schlafen. Kennt ihr das auch, diesen Wunsch? Also man manchmal sagt, also alles, was ich jetzt noch will, ist einfach nur rasten, rasten, rasten. Und zwar ohne nervöse Störung und auch nicht ohne diese peinlichen Gänge in der Nacht zur Toilette. Einfach nur durchschlafen. Richtig. richtig warm durchschlagen. Ich glaube, manche von euch lachen, das kennen Sie sehr wohl. Nicht? Man kommt manchmal zu diesem Zustand in Berlin. Mutsche Kunde sagt, das will ich, aber ich will auch noch was anderes. Ich möchte die Segnung, dass jeder, der es wagt, mich bei meinem Schlafmarathon zu stören, von mir beim Aufwachen in Schutt und Asche verbrannt wird. Ich glaube, das haben wenige von uns gewünscht. Man sagt zwar manchmal, störe mich nicht, wenn du mich störst, dann werde ich fuchsteufelswild. Aber ich glaube, man würde niemals sagen, dass man sich einen vernichtenden Feuerblick wünscht, um dazu umzubringen. Durch eine gestörte Ehe-Situation würde man, glaube ich, das nicht in Betracht ziehen. So, Mutsche Kunda wollte den Killerblick als Segnung für jemanden, der ihn störte. Und so sagten die Halbgötter, was? Solch ein Wunsch wünscht sich der König, der für uns gekämpft hat? Ja, sagte er, ich habe jetzt nicht den Sinn für irgendwelche höheren Dinge. Ich will nur noch schlafen und nicht gestört werden. Können wir mir die Segnung geben? Die Devata sagten, also wenn du das unbedingt möchtest, tatast du. So sei es denn. Und so ging dann Mutsche Kunda mit dem Luftfahrzeug der Halbgötter zurück zu Planet Erde. Er landete irgendwo in der Badrinath-Gegend und ging dann los, um sich eine entlegene Höhle in den Bergen zu suchen, wo er sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte, nämlich ohne gestört zu werden, zu schlafen. Nun, Szenenwechsel. Er schlief in die Zeit hinein, wo Krishna und Balaram auf dem Planeten erschienen. Krishna und Balaram waren erschienen, wie es in der Bhagavad Gita heißt, um die dämonischen Streitkräfte, um die Dämonen von ihrem Einfluss über die Erde hin, also zu befreien. Sie wollten diese dämonische Herrschaft unterbrechen und so. Haben sie Vrindavan verlassen, weil sie nicht immer wollten, dass die Dämonenheere Vrindavan, diesem lieblichen Ort am Ufer der Yamuna, da zusetzten. Vrindavan ist kein Schlachtfeld. Sie gingen dann erst nach Mathura und später nach Dwarka. In Mathura wurden sie von einem Dämon angegriffen namens Yarasandra, der immer mit einer gewaltigen Armee angriff. Aber Krishna und Balaram und ein paar der Yadus haben diese Streitkräfte immer, wir sagen dazu in Krishna-Bewusstsein, befreit. Ich glaube, insgesamt 17 oder 18 Mal hat Yarasandra immer wieder eine neue Armee aufgestellt, die ja wie eine Schar von Motten in das Heer, in die Flamme von Krishna und Balarams Gegenwart brachte. Und sie immer wieder verdichtet. 18 Mal. Er wollte aufgeben, aber seine Freunde sagten, nächstes Mal schaffst du es, Krishna zu bezwingen. Und er glaubte an den Rat seiner Ratgeber und ja, versuchte dann immer wieder seinen Angriff zu starten. Einmal griff er zeitgleich an mit einem anderen Dämon, Kalayana hieß der, der aus dem Vorderorient ein gewaltiges Heer aufgestellt hatte. Und Krishna war es leid zu kämpfen. Er wollte nicht wieder so viele Dämonen vernichten. Und so ging er aus der befestigten Stadt zu Mathura Kalayana entgegen. spielte auf einer Lotus, mit einer Lotusblume, und er ging sich anmutig bewegend mit dem Schritt eines Elefanten, also sehr langsam und sehr majestätisch, über das Schlachtfeld. Kalayavana, der General, sah ihn und wusste, nach den Regeln der alten Kshatriyas konnte er Krishna nicht mit Waffen angreifen, sondern nur mit seinen eigenen Fäusten. Und so sprang er von seinem Schlachtwagen herunter, ließ die Waffen im Schlachtwagen und ging dann auf Krishna zu und sagte: Halt, halt an. Krishna würdigte ihn nicht mal eines Blickes. Er ging mit seiner Lotus, also mit seiner Girlande aus Lotusblumen, mit schwarzen Haaren, die sein anmutiges Antlitz umgaben wie ein Schwarm von Bienen, einfach weiter. Halt an, habe ich gesagt, sagte Kalayavana. Aber Krishna ignorierte ihn total und ging einfach weiter und weiter und weiter und führte ihn in Richtung Himalaya. Das erinnert mich sehr an eine Geschichte von Buddha. Buddha ging einmal zu einem Massenmörder, der in einem Wald hauste und dafür bekannt war, Pilger zu überfallen. Und dieser Massenmörder stürzte auf Buddha zu und schrie ihn an: Halt an, halt an, ich will dich ausräumen. Buddha drehte sich einfach nur um und sagte: Ich habe angehalten, aber du hast mich angehalten. Ich habe den Kreislauf von Geburten und Toten angehalten. Du bewegst dich aber noch im Kreislauf der Geburten und Tode. Hare Krishna. Und dieses ist der Grund, dass du mich nicht fangen kannst. Hare Krishna, du bist doch ein sehr bekanntes Gesicht,
ja,
ne?
Ja, schon.
Schön, dich zu sehen. So, Kalayavana lief also aus. Was ich ausdrücken möchte mit der Geschichte ist: Wir können niemals ganz in die Gegenwart eines Heiligen treten, weil der Heilige immer in einer anderen Ebene, einer anderen Dimension zu Hause ist. Wir werden niemals ihn so ganz und gar auf unsere Ebene bekommen können, da er immer woanders ist. Wenn das schon bei Heiligen der Fall ist, die immer mit einem Schritt in der Transzendenz sind, wie muss es dann erst bei Krishna sein? Ein gewöhnlicher Mensch wie Kalayavana kann niemals Krishna erfassen. Deswegen sagen die Schriften, dass die materiellen Sinne niemals die Kraft haben, Gott zu erfassen. Unsere Ohren können ihn nicht hören, unsere Zunge kann seinen Namen nicht aussprechen. Atasi Krishna Namadi. So, natürlich konnte Kalayavana, der Krishna hinterherlief, nicht Krishna erfassen. Krishna hatte jedoch einen Plan. Krishna ging lächelnd immer ein bisschen vor Kalayavana in Richtung Himalayas, weil er in eine ganz bestimmte Hülle gehen wollte, die ihm, glaube ich, schon erahnt, welche Hülle das ist. Kalayavana dachte immer, würde Krishna gerade kriegen, er lief mit allen Leibeskräften, aber es fehlte immer ein bisschen. Es fehlte immer ein bisschen. So führte Krishna ihn dann in die Höhle im Himalaya. Als Krishna in der Höhle ankam, nahm er sein gelbes Obergewand, man nennt das Pitambara, seinen gelben Schal, und schaute sich um in der Höhle. Durch das Glänzen, das von seinem Körper ausging, war es einfach für ihn zu finden, wen er suchte. Er suchte Mutschukunda und tat ein gelbes Obergewand über den Schlafenden. Dann zog er sich in einen Winkel der Höhle zurück und ließ den Lichterglanz, der von seinem Körper ausging, in sich zurückgehen. So, Kalayana kam also in diese Höhle hinein und sah am Ende der Höhle ein gelbes Gewand, was ihn an Krishna erinnerte. Und er dachte, mein Gott, jetzt hat mich dieser Krishna von der Tiefebene bis hierher hochgeführt. Ich wollte mit ihm kämpfen und jetzt, was macht er? Er verdrückt sich in eine Höhle und schläft da wie ein Heiliger vor sich hin. Er nahm also mit seiner ganzen Kraft sein Bein und kickte damit den Schlafenden. Und der Schlafende war nicht Krishna. Der Schlafende war König Mutschukunda mit dem heavy Blick. Mutschukunda wurde also getreten und kam aus seinem Schlaf. Ein Schlaf, in dem er für tausende von Jahren geschlafen hatte, hervor. Brauchte erstmal ein bisschen Zeit, um anzukommen in der Zeit, in dem das spielte, was ich euch erzähle. Da machte er die Augen auf und es war nur eine einzige Frage in ihm. Wer hat mich vorzeitig von meiner Rast geweckt? Mit einem Tritt. Und er scannt die ganze Höhle ab und sah dort König Kalayana, der sah, kämpf, kämpf, kämpf! Mutschukunda schaute ihn an und in einem Augenblick sammelte sich die Segnung in seinen Augen. Die Augen wurden voller Feuer, der Blick ging auf auf Kalayana, der ihn durch den Tritt aufgeweckt hat, und verbrannte ihn in Nu zu Schutt und Asche. Man sieht heute noch in dieser Höhle diesen Brennfleck, wo der starke Blick des schlafenden Königs, der von seiner Rast geweckt wurde, erstmal Kalayavana traf und dann den Fels. Der ganze Fels ist verbrannt und zum Glühen gebracht worden. Das ist ein unglaubliches Erlebnis in dieser Höhle zu sein und zu chanten. Dann beruhigte sich der König wieder, der geschlafen hat, aber nun war er wach. Und er merkte, mit der untrügerischen Intuition eines erfahrenen Kriegers, dass noch jemand in der Höhle war. Kennt ihr diese Intuition, wenn ihr in einen Raum geht, der leer zu sein scheint? Aber ihr wisst, hinter der Tür, die ihr gehabt habt, um aufzumachen, steht jemand mit guten Absichten oder mit schlechten Absichten. Das spürt man einfach. Wer ist noch in der Höhle, sagte Mutschukunda. Wer ist noch in der Höhle? Gib dich zu erkennen. In diesem Augenblick ging von der Ecke der Höhle ein überirdisches Leuchten aus, welches Krishna enthüllte. Und dort sah Mutschukunda Sri Krishna. Er war mit einer Lotusblume gekleidet. Er hatte dieses enigmatische Lächeln auf seinen Lippen. Und Muchukunda badete sich in den Anblick deines geliebten Herrn. Er sagte, weil du die Dunkelheit in der Höhle vertreibst, muss ich dich als eine Lampe sehen, die in der Lage ist, alle Dunkelheit zu vertreiben. Und damit meinte Muchukunda etwas anderes. Guha oder Höhle heißt nicht nur eine physische Felshöhle, Gufa ist auch die Höhle, die wir hier im Herzen haben, dieser Raum, dieser Herzensraum, dieser innere Raum, ist auch eine Höhle. Muchukunda sagte, weil du die Dunkelheit aus meinem Herzen vertreibst, aus dem Höhlenraum meines Herzens, muss ich zu der Schlussfolgerung kommen, dass du der höchste Herr bist, den ich verehre. Wer bist du? Sage mir ganz genau bitte, wer du bist. Mein Name ist Muchukunda, ein Nachfahre der Ikshvaku-Dynastie. Und dann antwortete Krishna etwas sehr, sehr Schönes. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Er sagte, mein lieber Freund, ich habe bereits Tausende von Geburten genommen. Ich habe Tausende von Leben gelebt und Tausende von Namen angenommen. In der Tat ist es so, dass die Erscheinungen, die ich genommen habe, die Tätigkeiten und die Namen, die ich habe, ohne Grenzen sind und dass nicht einmal ich meine Tätigkeiten und Namen zählen kann. Also Krishna sagt, ich habe viele Namen. Ich habe viele Erscheinungen genommen. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Aber dann sagte er etwas, was, glaube ich, für uns alle sehr wichtig ist. Er sprach Muchukunda, den König, an, der schlafen wollte. Er sagte, wenn das materielle Leben einer ruhelosen Seele aufhört, dann bekommt diese Seele vielleicht die Gemeinschaft mit meinen Geweihten. Wer Gemeinschaft hat mit meinen Geweihten, erwacht und Hingabe zu mir entsteht in seinem Herzen. Hingabe zu mir, der ich das Ziel der Devotis bin. So, ich finde das sehr, sehr schön. Muchukunda ist erwacht worden von seinem Schlaf, von einem Tritt. Aber er ist spirituell erwacht worden von der durch die Gemeinschaft mit Geweihten. Ich glaube, viele, die hier in diesem Tempelraum sind, sind auf gleiche Weise zweimal erwacht worden. Einmal dadurch, dass sie gesehen haben in ihrem Leben, dass materielles Leben nicht besonders lebenswert ist, nicht besonders schön. Aber dann sind sie ein zweites Mal erweckt worden durch die Gemeinschaft von Devotis, die zu ihnen gesprochen haben und die ihnen den spirituellen Vorgang erklärt haben. Spirituelles Leben fängt nicht einfach nur dadurch an, dass man verstanden hat, dass materielles Leben leidvoll ist. Spirituelles Leben kann nur anfangen durch die Gemeinschaft mit Devotees, mit geweihten Krishnas, die auf dem spirituellen Pfad sind. Es gibt einen tollen Schluck im Bhagavatam, der heißt Satang Prasango Mama Virya Samvidu. In der Gemeinschaft von meinen Devotees über Krishna und seine Tätigkeiten zu hören, ist sehr angenehm. Und es gibt Virya, Virya-Heit, die Kraft, die man braucht, um aufzustehen und spirituell aufzuwachen. Genauso wie Muchukunda, der da schlafend da lag, liegen wir auch immer wieder schlafend da in unserem Leben. Immer wieder werden wir von Passivität, Trägheit und vor allen Dingen Widerständen, Haftwiderständen gepackt, die uns daran hindern, spirituell Fortschritt zu machen. Besonders in so einer Stadt wie Berlin sehe ich, dass es immer diese beiden Extreme gibt bei vielen. Einerseits ganz leidenschaftliche Aktivitäten und die Hoffnung, alles sehr gut zu schaffen, und dann aber diese fast depressionsartigen Zustände, das Wechselspiel von Leidenschaft und Unwissenheit, was viele Menschen bewegt wie ein Ping-Pong-Ball, der von den beiden Ping-Pong-Schlägern des Ping-Pong-Teams hin und her geschlagen wird. Leidenschaft, Trägheit. Leidenschaft, Trägheit. Emsige Beschäftigung, große Hoffnung, depressionsähnliche Schlafzustände. Das sind die beiden Ping-Pong-Schläger, die ein durchschnittliches Leben tragen. Muchukunda war da auch keine Ausnahme. Er war ein großer Krieger, Leidenschaft. Er hatte ein großes Harem, wird beschrieben. Eine Leidenschaft. Aber dann Unwissenheit. Ich will jetzt nur noch schlafen. Ich will jetzt nur noch rasten. Ich will jetzt nur noch pufen, würde man in Berliner Deutsch, glaube ich, sagen. Oder sagt man in Hamburger Deutsch? Oder sagt man das in Bayerisch?
Nein.
So, die Gemeinschaft mit Devotees muss man aufsuchen. Und in der Gemeinschaft von den Devotees Krishna verehren, wie wir vorhin gesungen haben. Das ist etwas sehr, sehr Powerfules. Oder wie jeden Dienstag, wo wir um 18.30 Uhr die Govalila-Abende machen, wo wir singen, wo wir über Gauranga Mahaprabhu hören und rufen nach ihm und sehr spirituelle Abende verbringen gemeinsam. In dieser Gemeinschaft können wir diesen Bann von Unwissenheit und Leidenschaft hinter uns lassen und können Impulse kriegen, die uns vorantreiben und vorwärts bewegen auf unserem eigenen spirituellen Weg. Wir können auch die Kraft kriegen, die stärker ist als unsere Widerstände gegen den spirituellen Fortschritt. Diese Kraft, die stärker ist als diese Haftwiderstände, diese Anhaftung, in denen wir drin sind und die uns einfach nicht erlauben, ein neues Leben zu führen, sondern uns weiterhin auf dieser Tischtennisplatte lassen von Leidenschaft und Unwissenheit. Die Gemeinschaft von Devotees ist auch der Geburtsplatz für eine total gute Eigenschaft, die man braucht, um Trägheit zu überwinden, diese spirituelle Trägheit. Bhaktivinoda Thakur sagte einmal, die Abwesenheit von dem Wunsch, sich zu betätigen, nennt man Trägheit. Kennt ihr das? Diese Abwesenheit von dem Wunsch, sich zu betätigen, ist Trägheit. Und genau diese Trägheit bildet das Gegenteil von der Natur, die wir haben als spirituelle Seele. Trägheit ist genau das Gegenteil von deiner spirituellen Natur. Wenn man es erlaubt, dass diese Trägheit im Körper bleibt oder im Herzen, wie kann man dann jemals anfangen mit hingebungsvollem Dienst? Wenn diese Trägheit weiterhin bleibt in deinem Körper oder im Herzen, das heißt, dass du deinen Körper nicht beschäftigen möchtest in Krishnas Dienst, nicht chanten möchtest mit der Zunge, nicht opfern willst, kochen willst für Krishna, oder in deinem Herzen, dass du einfach dir lieber 1000 Filme anschaust, als einmal im Krishna-Buch zu lesen und über Krishna zu hören. Wie, wenn diese Trägheit weiterhin im Herzen bleibt, wie willst du denn jemals mit spirituellen Tätigkeiten anfangen? So, in der Gemeinschaft von Devotees, da kann man diese Eigenschaft finden, die nötig ist, um den spirituellen Weg anzufangen. Die Kraft von Ulsahan, von Enthusiasmus, die uns wegbewegt von dieser Untätigkeit. Ich muss euch aber gleich sagen, Enthusiasmus ist etwas ganz anderes als Leidenschaft. Wir kennen meistens nur Trägheit und dann das Gegenteil, dass wir plötzlich sagen, genug geschlafen, genug depressiv gewesen, jetzt muss ich mich mal langsam in die Puschen wieder kriegen, nicht? Und mal wieder was tun. Das ist nicht Enthusiasmus. Das ist Leidenschaft. Das ist das Gegenteil von dieser Trägheit, die uns im materiellen Leben tut. Enthusiasmus ist etwas ganz anderes. Enthusiasmus ist die Natur der spirituellen Seele, und Enthusiasmus beruht auf dem Wunsch, dass du Krishna dienen willst, dass du Krishna nahe kommen willst. Leidenschaft ist noch ein selbstischer Wunsch, ne? Dass du denkst, genug jetzt, also, jetzt muss ich mich mal wieder einholen und einkriegen. Das geht noch immer um dich. Enthusiasmus ist der Wunsch, den du plötzlich in der Seele verspürst, Krishna zu dienen, etwas für Krishna zu tun, einen Altar zu bauen für Krishna, Bücher zu verteilen für Krishna, ein Programm zu organisieren für Krishna, zu kochen für ein Sonntagsprogramm für die Krishna und die Devotees, etwas zu einer besonderen Tätigkeit auszuüben, die du eben nur für Krishna tust. Mit dem Wunsch, jetzt möchte ich Krishna zufriedenstellen. Das ist Enthusiasmus. Das ist anderes als Leidenschaft. Wer diesen Wunsch hat, etwas für Krishna zu tun, ist unbezwingbar. Den können selbst allerlei Schwierigkeiten das Leben schwierig machen. Aber er lässt sich von diesen Schwierigkeiten nicht beeindrucken. Er sagt zu sich, Schwierigkeiten, das sind nichts anderes als Treppenstufen zu Krishna. Ein enthusiastischer Devotee, der kann nicht einmal von großen Tonnen von Entmutigung fertig gemacht werden. Auf meiner Webpage habe ich die Geschichte von einem Esel veröffentlicht. Dieser Esel fiel in einen trockenen, bunten Brunnen herein. Der Bauer, bei dem der Esel diente, tat alles, um den Esel aus dem Brunnen herauszukriegen. Aber weder eine Leiter, noch Seile, noch irgendwas anderes half dem Bauern, diesen Esel rauszukriegen. Und dachte der Bauer schließlich, der Brunnen ist nutzlos und der Esel hat sich wahrscheinlich die Beine gebrochen und ist auch nutzlos. Jetzt lass mich zwei nutzlose Sachen mit einer Tätigkeit beenden. Er holte also die Nachbarn herbei und die fingen an, unter seiner Anweisung Erde und Steine auf den Esel zu schütten, um ihn zu töten. Der Esel ist der Registrierte, der Meister, dem ich mein ganzes Leben gedient habe, will mich zuschaufeln lassen und mir bei lebendigem Leibe ein Grab geben, Begräbnis geben. Da schrie er im ersten Augenblick total laut um Hilfe. Man hörte das Schreien von Indien bis nach Berlin. Vielleicht habt ihr es vor einem Jahr gehört. Da hat er geschrien, hat sich das zugetan. Es war richtig laut. Der Bauer sagte zu seinen Nachbarn, der hat sich das Bein gebrochen, der stirbt so und so und der Brunnen ist nutzlos. Lass es uns schnell zu Ende bringen. Die Nachbarn schaufelten wie verrückt. Schließlich hörte das Geschrei auf. Und sie dachten, mein Gott, jetzt ist er schon draußen. Und sie schauten in den Brunnenschacht hinein. Und was sahen sie? Der Esel war halb oben. Was? Müssen die doch schon begraben haben. Schaufelt mal. Sie schaufelten. Und als der Schmutz auf den Esel kam, wisst ihr, was er machte?
so und dann wieder so und dann trat er auf den Schmutzfels, ne? Und ging so langsam dem Brunnenrand entgegen. Und als er schließlich oben war, schaute er würdevoll in der Runde, machte einmal Ja und ging zum Gurkenfeld, um zu fiesten. ein enthusiastischer Mensch sieht sogar in Hindernissen, die ihm auf den Weg gebracht werden, eine Möglichkeit, ein Test vielleicht für Krishna. Nicht einmal Hindernisse können einen enthusiastischen Menschen stoppen, genauso wenig wie Dunkelheit die Verbreitung von Licht stoppen kann. So, Enthusiasmus ist so eine tolle Eigenschaft, die dann entsteht, wenn man mit Devotees von Krishna Gemeinschaft hat und wenn man Sadhana, spirituelle Übungen ausübt, dann findet man in seinem Herzen plötzlich eine Kraft, die man vorher nicht gehabt hat. Eine Kraft, die einem hilft, die Trägheit im Herzen zu überwinden, aber eine Kraft, die einen auch davor beschützt, nicht in das Gegenteil von Trägheit zu versinken, nämlich diese Leidenschaft, dieses völlige Reinhauen, wie man sagt, diese übermäßige, starke Aktivität, die sich irgendwann einmal erschöpft und dann wieder zu Trägheit überschlägt. Dieser Enthusiasmus entsteht wirklich, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees über Krishna hört. Nitya Siddha heißt es in den Schriften. Nitya Siddha, die ewige Vollkommenheit von Liebe zu Krishna, ist bereits im Herzen vorhanden. Diese Vollkommenheit manifestiert sich dann, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees über Krishna hört. Deswegen finde ich diese Zusammenkünfte, wie sie in unserem Tempel am Samstag ausgeführt werden, so absolut wichtig für unser spirituelles Überleben, ganz besonders in einer Stadt wie Berlin. Es ist lebensnotwendig, zu sitzen vor dem Altar, gemeinsam zu singen und gemeinsam über Krishnas wundervolle Tätigkeiten oder zu hören, damit wir den Anstoß kriegen, im spirituellen Leben voranzugehen. Wenn ein Mensch arm ist und hungrig ist, was macht er dann? Dann geht er zu reichen Haushältern, die genug Geld haben, was Gutes zu essen. Ich weiß, viele von unseren Samstaggästen sind arm und hungrig und die sind hier, weil es hier was zu essen gibt ab einer bestimmten Uhrzeit. Dann wachen die auf und kommen. Weil sie so dieser Vergleich wird von Vishwanath Chakravarti Thakur benutzt, um zu sagen, genauso wie ein armer Bettler in die Gemeinschaft von Leuten geht, die kochen, so sollte ein spirituell Armer in die Gemeinschaft von Gottgeweihten gehen und dort in dieser Gemeinschaft das Mahl von Krishna Katha und Krishna Bewusstsein zu sich nehmen. Natürlich, wir haben alle diesen Widerstand fürs spirituelles Leben. Also ich muss euch sagen, ich habe das gemerkt, vor ungefähr 7 Jahren ging das los im deutschen Yatra. Jeder, den du ansprachst, nicht jeden, viele, die du ansprachst, sagten, wenn du ihnen sagtest, mach doch ein bisschen spirituellen Fortschritt, oh, nicht schon wieder solche Dinge sagen. Ne? Weil dieser Haftwiderstand sehr groß geworden ist dadurch, dass ein paar falsche Vorstellungen vergangen sind, an denen man gehaftet hat. Ne? Dass eine Institution oder andere für uns sorgen und wenn die anderen dann fehlen und zu Fall kommen vielleicht sogar, ne? Dann ist man erstmal enttäuscht. Das heißt, nichts anderes, dass man noch nicht die Verantwortung für sein eigenes spirituelles Leben voll und ganz in die Hand genommen hat. Also ich habe viel von diesem Haftwiderstand gespürt.
Aber ich denke, so langsam wird jedem klar, ich kann ja nicht immer stehen bleiben in dieser Trägheit. Nur ist es wichtig, nicht in die Erscheinungsweise der Leidenschaft zu kommen, sondern zu sehen, wo wir Impulse aufnehmen können. Jeder für sich, die ihm helfen kann, diese Trägheit und auch die Leidenschaft zu überwinden. Das ist ganz wichtig, sodass wir wieder in eine kontinuierliche Bewegung nach vorne gehen. Das ganze Universum dient einem Menschen, der sich entschlossen hat, spirituell voranzukommen und in Richtung Krishna, in Richtung Krishna zu gehen. Aber dieser Entschluss muss jedes Jahr, muss jeden Tag aufs Neue gemacht werden. Eine neue Heirat mit Liebe muss stattfinden, jeden Tag. Hare Krishna. Das ist, was ich heute euch mitgebracht habe. Ich hoffe, dass ich euch spirituell erreichen konnte. Ich muss euch sagen, für mich war dieser Besuch in der Höhle im Himalaya ein sehr wichtiger Besuch. Ich habe mich lange in der Höhle aufgehalten. Es war ziemlich feucht nach einiger Zeit. Und dann haben wir uns dort sehr bemüht, einen spirituellen Impetus zu kriegen. Ich will euch zum Schluss noch vorlesen, was ich hier als Abschluss geschrieben habe. Während wir den Berg hinabsteigen, denke ich immer wieder daran, wie Muchukunda seine Verstrickung ins materielle Leben relativ leicht aufgeben konnte. In seinen Gebeten zu Krishna beschrieb er sich demütig als ein Sklave seiner materiellen Sinne. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit mit sich selbst der Grund dafür war, warum es ihm gelang, die Fessel der Wünsche zu durchtrennen und für den Rest seines irdischen Daseins ein spirituelles Leben zu führen. Er war ehrlich. Es wird beschrieben, dass er beim Verlassen der Höhle sofort erkannte, welch ungünstiges Zeitalter angebrochen war, nämlich das Kali Yuga. Und so blieb er gleich, wo er war, um durch die Verehrung Krishnas Glück und Leid und auch alle anderen Dualitäten der materiellen Welt zu transzendieren. Er ist den Pfad des großen Abschieds konsequent zu Ende gegangen. Als ich beim weiteren Abschied wieder an der Höhle vorbeikomme, die ich mir beim Aufstieg zum Spaß als meine mietfreie Einsiedelei ausgesucht habe, spüre ich wieder diesen Ruf aus dem Herzen. Was, Satchinandan Swami, wenn du wirklich alles stehlen und liegen lassen würdest? Was, wenn du dich einfach von deinem kompromissvollen Leben verabschieden würdest und ganz neu anfangen würdest? Hast du genug Vertrauen? Hast du genug Mut? Alle Christen. Mit dieser Frage möchte ich euch alle übrig lassen. Dieser Frage ja, zurücklassen. Also hast du genug Vertrauen? Hast du genug Mut? Vertrauen und Mut kommt wirklich in Gemeinschaft. Wir haben, als wir in Burg Schönau waren, in der Vedenakademie, dort unten in der Nähe von Dresden, im Wald, einmal mit der ganzen Akademie, einmal in der Woche mit der ganzen Akademie so Spaziergänge gemacht. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass wir ein Spaziergang hatten, wo wir das ein ganzes Seminar von vielleicht 50 Leuten, die da zu irgendeinem Seminar gekommen waren, mitnahmen. Es war im Winter und da kamen wir beim Klettern in diesen
In der sächsischen Schweiz, so heißt es da, zu so einer Spalte, die ungefähr einen Meter groß war, die man nur durch Springen überqueren konnte. Rechts war der Abgrund und in der Spalte war der Abgrund. Und ich weiß noch, da war gerade eine Diplomstudentin, die in Bielefeld ihr Diplom machte. Die kam mit zu der Spalte und ich sagte zu ihr, so, jetzt kannst du springen. Was, springen? Ja, ein Meter kann doch jeder springen. Was? Das war so hoch oben in den Bergen. Ne? Also nicht super hoch, aber 50 Meter ist ja genug, um einen zu ermutigen. Und sie sagt, du, das kann ich nicht. Ich bin in der Universität, da springt man nicht. Jedenfalls nicht über Spalte. Ich meine, über Spalten. Und anyway, sie sagt, dann musst du alleine zurückbleiben. Viel Spaß beim Finden des Rückweges. Und ich weiß noch, wir sind alle so einer nach dem anderen drüber gesprungen. Sogar ich, alter Knopf. Und dann sagte ich zu ihr, ja, ich sehe sie noch direkt vor mir. Also, was ist deine Entscheidung? Und sie sagte, ich springe für Krishna. Und sie ist dann ganz leicht rübergekommen. Ich habe dann wirklich gemerkt, wie die Gemeinschaft, eine Gemeinschaft etwas macht, wie das eine unglaubliche Kraft hat. Diese Kraft lässt sich natürlich psychologisch erklären, die ist nicht unbedingt spirituell, aber die Gemeinschaft mit Devotees, da wirkt wirklich eine spirituelle Kraft. Das ist nicht nur, weil das alle so machen. Bei uns in der Hare Krishna Bewegung ist es sehr oft so, dass wenn alle etwas machen, dann sagen sich die Einzelnen, also da mache ich das noch lange nicht. Also es gibt viele von uns, die so gepolt sind, ich gehöre auch zu denen. Das ist niemals ein Grund für mich gewesen, wenn andere etwas machen, dass ich das jetzt auch machen muss. Aber es gibt natürlich auch andere, die anders denken. Nein, ich spreche jetzt nicht von diesem Einfluss der Masse auf ein Individuum. Ich meine wirklich, wenn du dich hinsetzt, über Krishna hörst, Krishna verehrst, dein Herz, was geschlossen ist, öffnest für Krishna auf dem Altar, du wirst sehen, wie du plötzlich in deinem Herzen diese Kraft kriegst. Man sagt Virya dazu. Virya heißt Kraft. Die Kraft, die du brauchst, um in Bewegung zu kommen, um den Haftwiderstand in dir selber zu überwinden, der durch die Tamagun und Rajagun entstanden ist. Ich möchte wirklich jeden bitten, das einmal auszuüben. Gut. Damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte meine einzige Zuschauerin nochmal grüßen, Rasa Lopta. Hare Krishna, schön, dass du auf diesem Wege dabei sein könntest. Das ist ein Tempel, die gerade im Gesundungsprozess ist und noch nicht ganz durch ist. Aber es wäre ja toll, wenn wir sowas auf dem Internetfernsehen. Natürlich überlege ich mir auch, viele Leute sind ja so überwältigt von Informationen. Also wie kann man denn auch aufnehmen? Nicht immer Handy oder noch Internetfernsehen. Aber manche leben ganz in dieser Wirklichkeit. Ne? Also ich werde mir nie ein Handy zulegen. Und dann ist man ja ständig, kann ja nie mit wirklichen Leuten sprechen, sondern mit Telefonmännern und Frauen. Also, was wollen wir jetzt machen, Varahamudi?
Gola Arti
und Prasadam.
Prasadam, ja.
Ach, gut. Ich gehöre heute auch zu denjenigen, die mit Freude in diesem Augenblick entgegensehen. Und Prasadam. Das wäre, ich habe den ganzen Tag eingebaut. Okay. Und